zusammen und herzlich willkommen beim Energiezone-Podcast. Insbesondere für all diejenigen, die die aktuelle Kassenzone-Folge mit Martin Lass zum Thema energieautarke Quartiere gerade gehört haben, den Content ganz gut fanden und Alex Rath gefolgt sind, hier mal reinzuhören, haben wir die perfekte Anschlussfolge für euch. Also quasi im Thema bleibend. Sarah von Naturstrom zu Gast und besprechen die Wärmewende. Also die Frage, wie schaffen wir es in Deutschland, die Wärmeversorgung nachhaltig zu 100% erneuerbar zu stemmen? So, und für alle, die jetzt hier neu rübergesprungen sind und auf jeden Fall als erstes unseren Energie-Podcast hören, auf jeden Fall direkt eure Lieblingsplattform ansteuern und abonnieren, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Ilan, also Ilan Momba, mit Alex Graf zusammen, einer der beiden Co-Hosts von Energiezone. Hauptberuflich bin ich Gründer und Geschäftsführer von einer B2B-SaaS-Firma namens Onu.energy, wo wir uns um ja so die Energiebeschaffung von Großverbrauchern im Bereich Strom und Gas kümmern. Bei der Energiezone, letztes Jahr aus der Kassenzone ausgegliedert und so richtig auf eigene Beine gestellt, analysieren wir ja alle möglichen Energiestrategien und Geschäftsmodelle. Wir sprechen wöchentlich mit GründerInnen und CEOs von Energiefirmen, Gesellschaften, die deutschen Netze betreiben, Startups, Scale-ups und sowieso alle möglichen wichtigen AkteurInnen über jeweiliges Geschäftsmodell und Strategie, sich im Energiemarkt gut aufzustellen. Wenn ihr aufmerksam zuhört, so hoffen wir zumindest, nehmt ihr einiges mit an Marktverständnis, Trends und könnt einfach schlau mitdiskutieren. Und in der heutigen Folge ist unsere Gästin, wie gesagt, Sarah, Dr. Sarah Debor, ist die Leiterin des Geschäftsfeldes Urbanes Wohnen und Gewerbe, dezentrale Energieversorgung bei Naturstrom AG. Ich war vergangenen Freitag im Berliner Naturstrom Office hier in Mitte und habe mir mit ihr vor allem Wärmethemen besprochen. Ich finde, Sarah ist eine super spannende Persönlichkeit, die ja auch schon sehr lange in der Branche ist, mit viel Herzblut und vor allem Fachwissen und ja einfach einer guten Perspektive auf die Herausforderungen im Bereich Wärmeversorgung, insbesondere Quartierslösungen im Neubau mit einbringt. Genau, und in diesem Sinne jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Sarah von Naturstrom. Hi Sarah.
Hi.
Danke für die Einladung zu eurem in euer wunderschönes Naturstrom-Office hier in Berlin-Mitte. Gerade mit dem Fahrrad hergedüst und mich ein bisschen gewundert, dass es so total leer ist hier bei euch, aber es ist ein Freitag. Ist auch das Viertelfinalspiel von Deutschland und du meintest, vielleicht hat es damit zu tun, dass viele von deinen MitarbeiterInnen gar nicht da sind. Oder ist es freitags immer eher leer bei euch?
Genau, also es ist leerer, wahrscheinlich wie bei vielen Unternehmen in Zeiten des Teil-Homeoffice. Mhm. Aber heute ist es ganz besonders leer und ich vermute, dass es an dem Deutschlandspiel liegt, was ja schon um 18 Uhr startet.
Stimmt.
Und von daher haben sicherlich viele entschieden, es ist besser, als heute zu Hause zu bleiben.
Also jetzt ist es ungefähr 10 Uhr. Ich verspreche dir, wir sind vorher fertig. Wir sollten schneller durch sein. Aber freue mich voll, hier zu sein.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Und vielleicht fangen wir mit dir ständig erstmal kurz vor oder du dich selber. Wer bist du und was machst du bei Naturstrom?
Ja, also mein Name ist Sarah Debor. Ich verantworte das Geschäftsfeld urbanes Wohnen und Gewerbe bei Naturstrom. Was machen wir? Wir bringen die Energiewende in die Städte, in die Quartiere, zu den Leuten, zu uns, wo wir wohnen und entwickeln dort Energielösungen, die Wärme und Strom zusammenführen. Mhm. Das alles zu 100% erneuerbar.
Okay. Klingt ja auch ein bisschen an, im Namen schon, Naturstrom. Ist, glaube ich, auch vielen ein Begriff, weil ihr wart, wenn ich das richtig verstehe, einer der ersten wirklich grünen, also Grünstromanbieter oder Grünenergieanbieter, wenn ich das so richtig zusammengefasst habe, oder?
Richtig. Also dazu muss man auch sagen, dass unser Geschäftsbereich wirklich ein mini kleiner ist bei Naturstrom. Mhm. Naturstrom selber kennt man als großer Ökostromanbieter. Wir haben 300.000 Ökostromkunden.
Wow.
haben letztes Jahr 25 Jahre Jubiläum in einer großen Party gefeiert. Mhm. Und Naturstrom hat sich 98 gegründet von Umweltverbänden. Da war NABU dabei, der BUND, Eurosolar. Und da ging es darum, zu zeigen, dass man Ökostrom auch liefern kann und auch beziehen kann. Das war noch eine ganz, ganz andere Welt. Da gab es ja noch nicht mal einen freien Strommarkt. Ich vermute mal, dass die wenigsten wussten, wo ihr Strom herkam, noch dass sich jemals eine Stromrechnung angeguckt hat. Das kann man sich heute in den Zeiten von Verifox Stromwechselkampagnen und so weiter gar nicht mehr vorstellen. Das war damals aber so.
Also Verivox kommt öfter vor bei uns im Podcast. Ich möchte mal betonen, wir kriegen irgendwie kein Geld von denen. Das ist einfach nur sozusagen zufällig. Genau. Ja, stimmt. Liberalisierung war irgendwie so 96 auf EU-Ebene. Und bis das dann so umgesetzt wurde in den jeweiligen Nationalstaaten, hat es ein bisschen gedauert. Und 98 war auf jeden Fall prä-EEG auch. Ne? Also EEG war 2001, wenn ich mich nicht komplett... Oder so. Mhm. Das heißt, ihr wart wirklich also Naturstrom war Pionier.
Ja, total.
Und da warst du aber noch nicht dabei, vielleicht.
Nein.
Oder schon von Anfang an?
Nein, auf gar keinen Fall. Also es gibt in der Tat noch Personen, die von Anfang an dabei waren und die Geschichten sind legendär. Also das ist wirklich lustig, denen auch zuzuhören, wie das dann damals war. Weil keiner wusste, wie man wirklich einen Stromlieferanten wechselt, auch nicht im Markt. Klar. Also auch die Stadtwerke wussten das nicht, wie man jetzt einen Kunden kündigt und zu einem anderen rüberschiebt. Und auch das gibt mir aber immer wieder auch die große, große Hoffnung, dass alle Herausforderungen gelöst werden können. Denn auch das kann man, wie gesagt, heutzutage ist der Strommarkt ein sehr, sehr standardisierter Markt mit sehr vielen standardisierten Prozessen. Und das brauchen wir auch im Bereich der erneuerbaren Energie, vor allen Dingen auch im Bereich der dezentralen Energie. Und dort ist noch viel, viel zu tun. Dort gibt es noch viele Herausforderungen, die wir nicht gelöst haben, die auch mit Prozessen zu tun haben, mit Marktdynamiken. Und ich bin aber da sehr, sehr guter Dinge, dass wir dann auch irgendwann da sitzen und sagen, Mensch, wie war das denn damals? Könnt ihr euch noch daran erinnern?
Ja, cool. Okay, und also wie genau ging's los bei Naturstrom? Vielleicht machen wir ein bisschen die Historie von Naturstrom. Wie hat sich das so entwickelt seit 98? Was waren da so die Meilensteine für euch?
Ja, also angefangen hat das Ganze ja wirklich in einem kleinen Hinterbüro mit sehr, sehr wenig Personen, mit diesem Ziel einfach zu zeigen, es geht. Da ging es auch gar nicht darum, jetzt als Unternehmen groß zu werden, sondern eher als Mensch, wir merken, dass die Großen oder die Stadtwerke davon überhaupt keine Ahnung haben, auch gar nicht in diese Richtung wollen. Ich meine, Energiewende, erneuerbar, das war damals wirklich noch überhaupt nicht Thema. Ja. Viele haben wahrscheinlich auch nie daran gedacht, dass wir jemals so weit kommen werden. Das EEG gab es noch nicht. Also das heißt, diese ganze erneuerbare Szene im Strommarktbereich war nicht echt existent. Und dann hat sich das Stück für Stück weiterentwickelt und dann gab es einige wenige, unter anderem eben auch unseren jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Banning, der das und Oliver Hummel, das ist unser jetziger Vorstandsvorsitzender, und die haben das wirklich nach vorne gebracht und haben gesagt, nix, wir machen daraus jetzt ein Unternehmenskonzept, was langfristig auch funktioniert und wo wir es schaffen. Und ich glaube, die ganz große Wende war dann wirklich Fukushima, das ist ja noch gar nicht so lange her, aber 2008 war das, glaube ich.
2011, dachte ich.
2011, genau. Ja. Und da gab es in Deutschland einen Paradigmenwechsel. Und da haben wirklich viele, viele Leute angefangen, darüber nachzudenken, wo kommt der Strom her? Ich möchte keinen Atomstrom. Ich möchte Strom, der in Deutschland produziert wird. Und da haben wir sehr, sehr viele Kunden gewinnen können. Und das war dann auch der Wendepunkt für Natur, unter einem einer der Wendepunkte, wo wir dann sehr, sehr groß geworden sind. Und dazwischen haben wir dann eben auch immer wieder mit diesem Mindset neue Ideen angefangen, beziehungsweise neue Märkte mit für uns erschlossen, immer mit diesem Credo, hey, wir wollen zeigen, dass es geht. Immer wieder mit zu den Pionieren zu gehören. Dazu gehörte eben auch natürlich die Installation von PV-Freiflächen und Windkraftanlagen. Das haben wir schon 2007 dann angefangen.
Als Projektentwickler?
Als Projektentwickler,
oder als,
genau.
Wir sind Beauftragung.
Wir bauen selber. Das heißt, wir haben auch einen anderen Bereich bei Naturstrom, die das machen, die Windkraftanlagen bauen, PV-Freiflächen bauen und Klar, es gab noch welche, die haben noch früher angefangen, also 2007. Aber es war immer, es gehörte eben immer noch klar, ganz klar zu den, zu den ersten. Und dann der nächste Schritt war dann der Bereich dezentral. Auch da haben wir in witzigerweise erstmal auf dem Land angefangen, im Bereich Bioenergie. Und zwar gab es eine, also das war die Zeit der Energiegenossenschaften. Das wurde ja irgendwann, gab es mal so einen sehr großen, also es gibt ja immer noch viele Energiegenossenschaften, aber dieser starke Wachstum hat ja leider irgendwann aufgehört.
Also wo sich dann irgendwie Landwirte einfach zusammengeschlossen haben, genau, und sagen, wir machen jetzt hier eine Biogasanlage und im Dorf dann auch die Abnehmer gefunden haben für erzeugten Strom.
Nicht nur für erzeugten Strom, sondern dann für die Wärme.
Ah ja, okay.
Und denn es ist ja, also es ist heutzutage auch immer noch so auf dem Land, oft, nicht überall natürlich, aber wenn ein wenn es keine Gasleitung gibt im Dorf und eben auch keine Fernwärme, die es meistens ja nur im oberen Bereich gibt, ja, wie kommt man dann zur Wärme? Das sind meistens sind es Öltanks im Keller. Und dann ist es so, dass sich dann doch viele Dörfer in Deutschland aufgemacht haben und gesagt haben, Mensch, das kann nicht die Zukunft sein, wir wollen das anders, können wir nicht ein Nahwärmenetz bauen und dort eine Biomassequelle dranhängen. Zum Beispiel eine Biogasanlage, die es eventuell schon gibt im Dorf, die aber ja meistens strombasiert geführt wird über das EEG. Also da ging es dann in diesen Biogasanlagen
nicht flexibel
darum, den Strom zu produzieren. Was hat man mit der Wärme gemacht? Ja, wenn du keinen Abnehmer hattest, dann ist die Wärme verpufft. Und das war natürlich erstmal eine super Chance zu sagen, kann man die Abwärme nicht im Dorf nutzen? Dafür brauchtest du dann aber natürlich jemanden, der wusste, wie man Leitungen, Wärmeleitungen dann plötzlich baut und wie man dann auch die Wärme an den Kunden bringt. Und das haben wir dann, also wir haben dann sogar eher eigene Erzeugungsanlagen gebaut in Gemeinden, die auch sehr waldnah liegen. Also da, wo klar ist, da hat man eine Biomassequelle und dort haben wir Hackschnitzelanlagen gebaut und haben dann ein Nahwärme dazu angehängt und nutzen sie so. Und dann kam der Schwenk rein in die Urbahn und da bin ich dann erst reingekommen. Das heißt, jetzt fokussieren wir uns ja auf den urbanen Bereich, auf die Städte und sagen auch dort die Energieerzeugung, die oder nicht die, also die Energiewende, die passiert in der Stadt. Die meisten Leute leben in der Stadt und wir stehen sehr dafür, dass zuerst lokal produziert wird, also dass man einfach alle lokalen Energiequellen nutzt und dann auch diese sehr wertvolle Energie, die vor Ort produziert wird, auch erstmal vor Ort verbraucht wird, bevor man weitergeht.
Ja.
Also da ist mal unser Credo, unsere Kaffeemaschine braucht kein Offshore-Windstrom, sondern kann eben auch anders betrieben werden.
Ja, stimmt. Genau, also muss dazu sagen, also nur um dir den Rahmen zu geben, wir haben so einige der Hörer haben schon die Folgen mit Martin Lass gehört. Und Martin Lass ist Energielandwirt. Ich glaube auch irgendwie hat irgend so einen Titel Energielandwirt des Jahres oder irgendwie so. Und der hat schon ein, zwei Folgen gemacht. Der hat auch mal eine Folge gemacht, wie so eine Art Debattenfolge mit Leon Hürth, der sozusagen so ein bisschen Pro und Contra Biogasanlagen und sozusagen die Flexibilisierung, die ich jetzt gerade kritisiert habe oder nicht der Mangel an flexibel geführter Biogasanlagen, die kamen da auch irgendwie drauf. Aber jetzt, ich glaube, vor kurzem, also wir nehmen auf, wenn Martin Lass gerade eine neue Folge auf Kassenzone, auf dem Schwester-Podcast verfolgt, und da geht es auch um, ich meine, viele von den Kommunen stehen ja sozusagen vor der Wärmeplanungsherausforderung. Ja. Und der hat auch so Konzepte entwickelt, um Biogasanlagen flexibel zu führen. Ja. Ich glaube, also da gibt es Ansätze. Und deswegen so ein bisschen ist das schon bekannt. Aber okay, also ihr seid sozusagen vom Land kommt ihr jetzt langsam in die Stadt und bietet jetzt Wärmelösungen auch für Quartiere an. Sind das dann immer noch Biogas-basierte Systeme oder sind das dann Wärmepumpen?
Ja. Also dazu muss man auch sagen, die ersten Biomasse-Projekte, es ist wirklich schon fast 10 Jahre her. Also da Thema Flexibilität gar nicht Thema.
2009 hat der, glaube ich, angefangen, wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, genau. Ja, fast.
Okay.
Ja. Also von daher, da merkt man ja auch, welche Entwicklung wir im Energiemarkt, im erneuerbaren Energiemarkt machen. Es ist super spannend. Es geht zum Teil schnell voran, zum Teil nicht so schnell. Das wisst ihr wahrscheinlich selber aus dem Podcast. Genau. Genau, und jetzt sind wir im urbanen Bereich. Warum? Weil wir in der Stadt pulsiert das Leben, dort findet die Energiewende oder muss die Energiewende stattfinden. Und wir haben viele, viele spannende Energiequellen in der Stadt. Und wir denken, dass viele einfach noch gar nicht erschlossen werden oder eben auch gar nicht in Betracht gezogen werden. Und allen voran im Wärmebereich. Das heißt, bis jetzt ist es ja so, dass wir zum Glück ja auch Fernwärmeleitungen haben in den Städten, also in den großen Städten, Hamburg, Berlin, Köln hat ein Fernwärmenetz.
Ja, ich habe in Neukölln, glaube ich.
Fernwärme?
Fernwärme, Nahwärme, wie sagt man?
Das wird die Fernwärme sein. In Berlin ist sie jetzt ja sogar rekommunalisiert worden, also die Stadt hat es zurückgekauft. Genau. Und bis jetzt ist es aber ja so, dass auch die Wärme selber immer eigentlich lokal, fast, naja, was heißt lokal, aber sind dann entweder Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke, die dann die Wärme produzieren. Und auch dafür brauchen wir extrem große Lösungen. Das wird noch eine Riesenherausforderung, diese Netze erneuerbar zu gestalten. Und deswegen sagen wir auch, wenn es muss nicht eben alles Fernwärme sein, sondern wenn man eine gute lokale Quelle hat, zum Beispiel man kann Erdwärmesonden nutzen in einem Neubauquartier am Rande von Berlin. Warum muss man dann das Fernwärmenetz da hinschieben? Braucht man nicht, sondern man kann dann erstmal gucken, was ist dort vor Ort. Gleiches gilt für Abwasserkanäle. Es gibt wirklich, also Abwasser, ja, ist erstmal, hört sich ein bisschen komisch an, aber das Abwasser ist eine wunderbare Wärmequelle, die ungenutzt bleibt im Moment und die man für die Wärmeversorgung in Quartieren total gut erschließen kann. Und auch hier haben wir wieder unsere Vision, dass wir zeigen möchten, dass es geht, also dass es funktioniert und dass es wichtig ist, dass wir diese Quellen erschließen. Und zwar neben den anderen großen Herausforderungen, die wir haben, das heißt, die Fernwärmeleitungen erneuerbar zu gestalten, das ist ja nicht, das sind nicht wir drin, das müssen die Fernwärmeanbieter machen, aber dass man einfach sagt, nee, es muss, also überall da, wo es gute Quellen gibt, da müssen die erstmal erschlossen werden. Und dazu, und das finde ich eben super, super spannend, wird die Wärme strombasiert. Also wir nutzen ja eine Umweltquelle, sei es Luft, sei es Wasser, sei es die Erdwärme und bringen sie zu einer Wärmepumpe und die Wärmepumpe nutzt Strom, um dann diese geringen Temperaturen der Umweltwärme wieder hochzuheben auf eine Temperatur, die wir dann wieder nutzen können, um zu heizen und auch um Trinkwarmwasser herzustellen. Und das ist ein Paradigmenwechsel, den wir dort haben. Ja, also weil also bis jetzt ist es eben gasbasiert oder kohlebasiert, da sind hohe Temperaturen überhaupt nicht schwierig, oft billig geschlossen, erschlossen und da spielten auch Verluste nicht so eine große Rolle, ob man jetzt 30% oder 40% Wärmeverluste hatte, zum Beispiel in den großen Netzen, war egal erstmal. Und das ist nicht mehr so. Also man sollte wirklich gucken, dass man sehr, sehr effizient installiert und entwickelt, so dass man so viel Wärme wie möglich, die man auch produziert, dann auch nutzen kann.
Okay, ja, verstanden. Und was ist deine persönliche Historie? Wie lange bist du schon bei Naturstrom? Wie lange machst du diese Themen schon, sozusagen Wärmethemen bei Naturstrom?
Also ich bin seit 2016 bei Naturstrom und schon immer im Bereich dezentral. Dafür brennt mein Herz. Also ich bin wirklich also meine Vision ist die 100%ige Energiewende und dass wir die nur schaffen, indem wir erstmal dezentral gucken, was wir vor Ort haben und dann erst die anderen Quellen auch nutzen, die wir definitiv auch brauchen. Und ja, woher komme ich? Also ich bin eigentlich schon eine Energiewende-Verfechterin seit dem Studium, habe das auch zum Teil mit studiert, komme so ein bisschen aus den Wirtschaftswissenschaften. Und habe dann nach meinem Studium erstmal viele ausländische Projekte gemacht unter einem UN-Format, also der United Nations. Das kennt wahrscheinlich keiner mehr so richtig. CDM und JI hieß das früher. Und das waren Klimaschutzprojekte in großen Industrieanlagen in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Ja, CDM steht für Carbon
Clean Development Mechanism.
Genau. Ja, genau. Und das irgendwie so Offsets berechnen und irgendwie austauschen oder
Ja, und also das Konzept war wirklich spannend und hat auch wirklich dazu geführt, dass das Unternehmen in Ländern, in denen die Regulierungen nicht so, also relativ lax waren, auch für große Industrieanlagen, freiwillig angefangen haben, CO2-Emissionen oder Klimaschutzgase zu nicht Klimaschutzgase, Klimagase zu reduzieren. Und dann war ich 2009 in Dänemark bei der Klimakonferenz. Und das war ja so, also die ist ja kläglich gescheitert, da ist ja das Kyoto-Protokoll nicht weitergeführt worden. Das hat mich echt wahnsinnig frustriert und habe dann auch gemerkt, dass es eben wichtig ist, dass jedes Land selber so viel Potenzial darin sieht, Erneuerbare nach vorne zu treiben, dass man dann wiederum in dieser gemeinsamen Lösung Vorreiter sein kann. Deswegen bin ich zurück und habe gesagt, zurück zur eigenen Haustür, jetzt nicht durch die Wette gurken und Klimaschutzprojekte, was weiß ich, in Algerien zu machen in egal wo, aber in wirklich vielen, vielen Ländern, wo ich war. Und ja, so bin ich dann zurück und habe dann sogar eine Doktorarbeit über Energiesysteme und Wandel geschrieben und habe dann in der Zeit auch eine Energiegenossenschaft gegründet.
Du selber?
Ja,
okay,
genau,
wow.
Also mitgegründet. Ja. Es war eine echt tolle Zeit in Hamburg.
In Hamburg?
Ja, genau.
Gibt es die noch?
Ja, die gibt es noch. Ich bin auch noch Mitglied, aber ich bin jetzt nicht mehr im Vorstand oder Aufsichtsrat dieser Energiegenossenschaft tätig.
Und was hat diese Energiegenossenschaft gemacht? Also
ja, das war echt eine super Zeit. Es gab in 2013 gab es die große Diskussion in Hamburg, dass die Netze zu rekommunalisieren. Also
so wie die Berliner das ja da
gemacht
haben. Ne? Ja.
Und da gab es eine sehr große Masse, also gerade die Umweltverbände und so weiter, die wollten es unbedingt, wir wollten es eben auch. Und damals gerade die SPD, es war SPD geführt, haben dann immer gesagt, es ist zu teuer. Also wir können uns das nicht leisten, wir können die nicht zurückkaufen. Und das Genossenschaftsprinzip steht ja dafür, dass man Geld sammelt von ganz vielen Menschen, um dann gemeinsam etwas zu kaufen. Dann haben wir uns eingestellt und gesagt, wir sammeln das Geld. Das ist also, wir zeigen denen, dass das geht. Und das ist überhaupt nicht schwierig ist und dass es eben auch eine gute Geldanlage ist und haben da richtig Thermik gemacht und am Ende, ich würde jetzt nicht sagen, also wir haben unseren Beitrag dazu geleistet, es war wirklich eine ganz große Gruppe an ganz unterschiedlichen Vereinen und Verbänden, die dort diese Rekommunalisierung nach vorne getrieben haben. Aber es gab ein Volksentscheid, der ist gewonnen worden am Ende. Wir konnten uns da nicht beteiligen, weil eine Genossenschaft eben auch als privat gilt und nicht als kommunal. Das ist auch völlig in Ordnung und wir haben dann Mieterstromprojekte und dezentrale Wärmeprojekte.
Und so bist du
so
dann auch mit
Naturstrom gekommen.
Okay, spannend. Ja, okay, also sozusagen Fachexpertin sowohl auf der Bürgerbewegungsseite als auch kennt sich mit Energiesystemen aus.
Hoffentlich.
Ja, genau. Ja. Also ich meine, wenn du im Bereich promoviert hast, dann wird das ja sein. Okay.
Ja, genau.
Cool. Und wo steht ihr heute, also als Naturstrom, jetzt reingezoomt auf Energielösungen, Wärmelösungen, für Quartierslösungen, für die Wärmewende in Deutschland? Also wie viel, Projekte habt ihr, wie viele Leute sind da schon angeschlossen, wie viel, ich weiß nicht, ob ihr Umsatzzahlen irgendwie teilen könnt, aber so, wie groß ist der Teil, den du hier mitgestaltest versus, sagen wir mal, ich kenne Naturstrom vor allen Dingen wie aus der Kinowerbung. Ich gehe hier in Berlin immer in so ein Indie-Kino und kann ich eigentlich sagen, Kino, finde ich, da und da kommt immer eine Werbung von Naturstrom, weil dieses Kino eben auch mit Naturstrom betrieben wird und deswegen kenne ich Naturstrom als Stromanbieter oder Grünstromanbieter. Aber genau, wo steht ihr heute in puncto Wärmelösung, Quartierslösung?
Ja, also wir haben derzeit 30 Projekte im Betrieb und also Wärmeprojekte und 70 Mieterstromprojekte und viele gerade in der Entwicklung. Und im Moment fokussieren wir uns wirklich auf die 100% erneuerbare Wärmelösung. Das heißt, dass wir entweder ein Luftwasserwärmepumpen nutzen, die Luft nutzen, oder Solewasserwärmepumpen, die eben mit Erdwärme oder mit Abwasserwärme im Arbeiten und diese Wärme dann in die Quartiere reinbringen. Typisches Beispiel ist zum Beispiel Kokoni One. Kokoni One hat gerade mit diesem Projekt haben wir einen Preis gewonnen, den Contracting Award 2024. Am Rande von Berlin ist dort ein Neubauquartier entstanden mit 84 Wohneinheiten. Dort haben wir 68 Erdwärmesonden gebohrt und eine...
68 Sonden?
Ja.
Okay.
Genau.
Das kann man nicht mit einer Sonde machen und das ganze Quartier, sondern man muss so oft so viele Bohrungen machen.
Ja, genau. Also eine Sonde reicht natürlich nicht aus für ein ganzes Quartier. Das heißt, man muss sich immer angucken, wie viel Wärmemenge braucht man, wie viel Heizlast und dementsprechend muss man das auslegen. Und das ist genau das, was wir tun. Also das heißt, wir gucken uns die Gegebenheiten vor Ort an. Zum einen natürlich das, was sich der Projektentwickler wünscht, denn wir sind nicht diejenigen, die zur Privatperson gehen. Also zu uns könnte jetzt ein Familienhausbesitzer kommen und sagen, hey, mach mir mal ein Energiekonzept, sondern zu uns kommt die Immobilienwirtschaft, die vor allen Dingen auch nach wie vor noch, wir sind fokussiert auf den Neubau, nach wie vor auch, die ein Quartier bauen möchte ab 50 Wohneinheiten
und dafür eine Energielösung braucht. Geschäftsmodell für Wohnkomplexe. Also wenn man schon Quartierslösungen entwickelt, dann denkt man euch mit als Energiedienstleister.
Ja, ganz genau. Am Ende haben wir dann ja trotzdem auch Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern. Das ist uns auch ganz wichtig, weil das unser zweites Steckenpferd ist. Das heißt, wir wollen die Energie nahbar machen. Wir finden es total wichtig, dass wir selbst als Privatperson wissen, wo unsere Energie herkommt und das auch gut finden, wo sie herkommt. Typisch Mieterstrom zum Beispiel. Das heißt, zu wissen, ein Teil meines Stroms kommt vom Dach und ich muss dieses Gebäude nicht selber besitzen und kann trotzdem den Strom von der PV-Anlage auf dem Dach nutzen. Und das sind mit unsere treuesten Kunden.
Okay.
Ja, also das ist wirklich schön zu sehen, dass dort auch eben nicht immer nur auf den Preis geguckt wird, sondern eben auch auf diesen Punkt, hey, das ist Strom, der kommt aus meinem eigenen Quartier, damit fühle ich mich irgendwie verbunden, also bleibe ich da.
Ja.
Und das ist bei der Wärme wirtschaftlich ein bisschen anders gestaltet, aber auch da ist es ja so, dass wenn man die Sonden direkt im Quartier hat, dann kann man, wir können eine Führung machen durch unsere Heizzentrale, sagen, hier, liebe Bewohner, Bewohnerinnen, kommt mal her, seht euch das an, hier entsteht eure Wärme und das ist eben toll. Und das
ist also viele Bohrungen, aber eine Wärmezentrale für diese 70 Wohneinheiten.
Genau, das ist das Konzept für Kokoni. Es ist immer individuell. Also wir gucken uns, es gibt ja auch andere Konzepte, in denen man in jedem Gebäude, also wenn es Einfamilienhäuser sind, die man zusammen verbindet mit einem Netz, dann kann man auch in jedes Gebäude eine Wärmepumpe setzen und dann...
Das macht ihr auch. Du hast gesagt, Fokus auf Neubau, aber sozusagen Einfamilienhäuser nachrüsten würdet ihr auch machen?
Nachrüsten im Moment, wie gesagt, immer noch im Bereich eher Neubau.
Okay.
Das heißt, dass wir auch dort mit einem Projektentwickler zusammenarbeiten, der entweder die Häuser selber baut und dann erst verkauft, schlüsselfertig verkauft, oder vielleicht die Grundstücke verkauft, sodass dann selber gebaut werden kann und auch da trotzdem eine zentrale Lösung möchte.
Mhm. Okay, verstanden. Und wie groß ist euer Markt? Also wie denkt ihr darüber nach? Also jetzt habt ihr die Anzahl der Projekte hast du schon genannt. Wie groß kann das werden? Also wir stehen ja irgendwie, viele Kommunen stehen vor der Herausforderung Wärmeplanung. So Strom haben wir jetzt einigermaßen verstanden und ambitionierte Ziele, Bundesregierung 80% Erneuerbare 2030.
Ja.
So, ich glaube, da sind wir auf einem guten Pfad. Wir haben einige von unseren Gästen denken schon über 1000 Gigawatt Solar 2040 nach. Ja, also sozusagen, ich glaube, da sind wir irgendwie, das können wir uns schon vorstellen. Aber Wärme scheint mir als Thema noch eine größere Herausforderung zu sein und ihr seid Lösungsanbieter in dem Bereich. Wie groß kann das werden oder wie denkst du über den Markt nach, den ihr bedient?
Der kann sehr groß werden. Also da ist ja gerade vor im Bereich Bestand haben wir eine sehr große Herausforderung. Das heißt, da steigen wir gerade ein, bieten Lösungen, bieten Beratungen, bieten auch Planungsleistungen. Und das heißt, wir brauchen ja gerade in den Städten für jedes, also wenn wir weg wollen vom Gas, von der Kohle im Wärmebereich, dann braucht es die erneuerbaren Quellen, dann braucht es auch jemanden, der sie plant. Und wir werden nicht jedes Haus in der Stadt an die Fernwärme anschließen können. Okay. Das wird nicht funktionieren. So, das heißt, alle oder auch im Bereich urban heißt für uns auch die Gemeinden, ja. Also das heißt, so in den kleinen Städten, in denen es überhaupt gar keine Fernwärme gibt, braucht es einfach Lösungen. Und man sollte immer gucken, inwieweit man Häuser zusammenführen kann, um eine Quelle zu erschließen, bevor man sich für jedes Haus einzeln eine Lösung überlegt.
Warum? Was sind sozusagen die, wenn man sie so sich die die Unit Economics anguckt, warum ist das so viel besser?
Weil es natürlich immer effizienter ist, erstmal in der Gruppe zu überlegen und zu sehen, inwieweit kann ich eine Quelle, die vielleicht nicht an jedem Gebäude sitzt, sondern an einem, ja, also ich habe eine große Wiese, da könnte ich Sonden unterbringen, dann muss ich, ne, dann kann ich ja diese Quelle dann nutzen, um eine Gemeinde damit zu versorgen oder ein Teil der Gemeinde.
Okay. Also vielleicht können wir ein bisschen über Kosten sprechen. Wo liegt ihr also im Vergleich zu alternativen Technologien oder alternativen Lösungen, Wärme in Haushalte zu bringen? Kannst du da so ein bisschen erklären, wie du über die Ökonomik nachdenkst?
Ja, das kann ich. Also es ist so, dass die 100% erneuerbaren Lösungen definitiv teurer sind als die Gas- und Kohlelösungen. Ich glaube, das muss uns allen klar sein und da merken wir auch, dass wir dieses Verständnis dafür noch entwickeln müssen. Das heißt, hier haben wir auch eine sehr spannende Entwicklung wahrgenommen in den letzten 3 Jahren. Vor dem Ukraine-Krieg war die Akzeptanz für teurere Wärme, die dann aber 100% erneuerbar ist, noch sehr, sehr gering. Also da wurden diese Projekte eher so im Pilotbereich, Pilotcharakter umgesetzt. Und sonst war der Standard, außerhalb von der Fernwärme BHKW-Kessellösungen zu setzen. Das heißt, BHKWs werden mit Gas betrieben, Kessel sowieso. Und wenn man Glück hatte, dann waren die Kunden bereit, vielleicht noch einen Teil Biomethan damit reinzubringen, aber eben bilanziell. Dann kam der Ukraine-Krieg. Es kam das erste Mal dieses Bewusstsein, Mensch, Gas könnte endlich sein, warum auch immer. Und dass wir davon weg müssen und dass wir nicht nur im Sinne der Ökologie, sondern auch im Sinne von Versorgungssicherheit eher schauen, dass wir Quellen erschließen, die es vor Ort gibt. Nun sind wir da und haben viel ausprobiert schon in den letzten 2 Jahren. Die Wärmepumpentechnologie ist gehypt worden. Und wir merken aber auch, dass dort die Kosten definitiv immer noch auch andere sind. Das heißt, wir haben schon eine Entwicklung wahrnehmen können, auch in der Technologie, Effizienzsprünge, Kostenreduktion. Aber es ist nach wie vor so, dass die Wärmepumpentechnologie immer noch teurer ist als Gas.
Ja, also ist das wirklich so? Weil ich meine, also erstens kann man natürlich irgendwie anführen, Externalitäten, die nicht eingepreist sind.
Total,
also
genau.
Das ist vielleicht jetzt günstig, aber also da reiten wir uns insgesamt so als Gesellschaft oder als Planet irgendwie in was rein, was irgendwie irgendwann mal sehr teuer wird, kann man ja auch sagen.
Ja, das ist so, ganz genau.
Und das andere ist, wer weiß, wo der Gaspreis, also bei Wärmelösung denkt man ja irgendwie eher so in 10, 15, 20 Jahren Betriebszeiten. Wer weiß, wo der Gaspreis in 15 Jahren ist.
Genau, das ist also, genau unsere Argumentation oder auch unseren Auftrag, den wir dort sehen.
Aber ist es dann korrekt zu sagen, ist es wirklich teurer? Also so darauf wollte ich nochmal zu sprechen kommen, weil vielleicht ist es ja sogar günstiger, wenn man sich jetzt für eine höhere Invest, vielleicht für eine Wärmepumpe, die erneuerbaren betrieben ist und wo dann auch irgendwie installierte erneuerbaren Kapazität dahinter steht und so entscheidet. Klar, die ist jetzt, erscheint sie vielleicht teuer, aber ist sie in Summe, muss sie nicht unbedingt teurer sein über die Gesamtlaufzeit, oder?
Richtig. Also im Moment, klar, also gerade B2B ist es natürlich so, dass der Projektentwickler die Wohnungsgesellschaft immer die aktuellen Zahlen gerne vergleicht und eben nicht so stark in die Zukunft guckt. Aber genau da sensibilisieren wir und sagen, Mensch, es ist viel, viel besser, jetzt den Schritt zu gehen, gerade dann, wenn man zum Beispiel saniert und schon diesen Schritt geht oder neu baut. Dann entscheidet man sich ja für Lösungen, die die nächsten 50 Jahren funktionieren müssen. Und dann eben auch ich entscheide mich für eine jetzt vermeintlich teurere Lösung, die aber für die Zukunft viel, viel zukunftssicherer ist und wo man auch sagen kann, dass die Verbrauchskosten sicherlich eine bessere Entwicklung haben werden, im Strombereich zum Beispiel, im Vergleich zum Gasbereich, als bei nicht erneuerbaren Lösungen.
Ja.
So, und das ist das eine. Also das heißt,
und man auch sich in Abhängigkeiten begibt. Ne? Also sozusagen, die haben wir ja gespürt. Also die haben wir 2022 alle sehr stark und 21 auch schon zu spüren bekommen. Auf einmal hatten alle Angst, dass wir nicht genügend, dass wir in eine Gasmangellage reinlaufen und Gas für wichtige Industrieprozesse nicht mehr nutzen können und unsere Häuser haben. Also muss man schon mal mit dazu sagen, wenn man sich heute für eine Gasheizung entscheidet, dann entscheidet man sich dafür, 15 oder 20 Jahre oder vielleicht 30 Jahre Gas von irgendjemandem abzunehmen. Und das muss man erstmal herbekommen nach Deutschland. Ne? Also das ist schon auch eine Entscheidung für eine Abhängigkeit von irgendjemandem Gas zu kaufen, oder?
Total. Und das war ja die Argumentation, die gerade im 22, 23 total gut funktioniert hat.
Also
das hatten die Leute einfach.
Aber jetzt wieder vergessen, oder?
Und jetzt tendieren sie gerade ein bisschen dazu, das wieder zu vergessen. Okay. Genau das. Und da merken wir, dass wir wieder mehr in diese Argumentation rein müssen und sie immer wieder daran erinnern müssen, zu sagen, Mensch, es ist aber so, es hat sich ja eigentlich nichts geändert, sondern es sind immer noch genau die gleichen Risikofaktoren, die wir haben. Es ist besser, lokale Quellen zu nutzen im Sinne der Versorgungssicherheit, sich auf Strom zu setzen, weil der Strommarkt eine ganz andere Dynamik haben wird als der Gasmarkt und man sich eben nicht nur Jahr 1 und 2 anschauen muss eines Projektes, sondern eben Jahr 10, 15, 20, 25 und denn so lange laufen diese Technologien. Und dann der Vergleich untereinander, also es ist immer spannend zu gucken nach den Einzellösungen oder den Verbundlösungen, die sollte man immer miteinander vergleichen. Das heißt, auch nochmal zur Ökonomie, wenn dort eine Gemeinde ist, und dafür ist ja jetzt auch die kommunale Wärmeplanung da, also genau das soll sie ja leisten, dass nicht jeder irgendwas macht, unkoordiniert, sondern dass man einfach schaut, was ist eigentlich die beste Lösung, die da ist. Ist es die einzelne Luftwasser-Wärmepumpe, die man sich dann da reinsetzt, oder gibt es eventuell noch andere Quellen vor Ort, die man gut nutzen kann?
Ja, du sprichst mal von Quellen. Was können denn noch so Quellen sein?
Also, die Wärmequellen sind die Erdwärme, Abwasserwärme, Abwärme aus der Industrie zum Beispiel.
Ein kleines Gewerbe, eine Lackiererei von der die Ecke, die hat auch Abwärme. Ne?
Richtig. Biogasanlagen haben Abwärme. Das sind die.
Also Biogasanlagen, so denkt ihr schon auch mit, oder? Also das sind schon auch wichtige Stakeholder für euch. Das heißt, du müsstest eigentlich mal mit dem Martin Lass reden. Martin, ich möchte euch mal connecten. Das ist ein super Typ.
Ja, gern.
Ja. Okay.
Das sind die Hauptwärmequellen, die man hat.
Ja. Und denkt ihr auch Geothermie?
Ja, also genau, das ist die Umwelt. Das ist die Erdwärme. Die Geothermie, die nutzen wir. Zum Beispiel das Projekt Kokoni One, das ich gerade erklärt habe, nutzt die Geothermie. Dort haben wir Erdwärmesonden bis 100 Meter in die Erde gebohrt.
Okay.
Und diese Sonden holen die Wärme aus dem Boden heraus.
Genau, ich dachte irgendwie, da ist nochmal so eine Differenzierung drin, bei, dass man Erdwärme sagt und Geothermie, wenn es irgendwie tiefer ist oder so. Also früher hieß doch Geothermie immer tiefere Bohrung, oder? Also ich bin da ein bisschen unbewandert, wie du merkst.
Ja, nein, das ist dann die Tiefengeothermie.
Ah, genau, Tiefengeothermie, also, genau, darauf wollte ich hinaus.
Genau, und das geht dann richtig tief, das machen wir nicht, weil da ist die, also das ist einfach noch sehr, sehr teuer, sehr unsicher. Das heißt, das müssen die groß machen. Das kann sein, dass man irgendwann auch da sogar als Unternehmen wie Naturstrom reingeht, aber das ist noch eine Nummer zu weit für uns.
Got it. Okay. Also eure Kunden, habe ich verstanden, oder deine jetzt in deinem Bereich von Naturstrom sind Projektierer, Wohnkomplexentwickler. Mit wem sprichst du noch? Sind es auch viel so Bürgermeister, die jetzt die Wärmeplanung vor der Brust haben? Sind es Landwirte, die über die Biogas vielleicht auch eine Flexibilisierung der Anlagen irgendwie planen oder so? Also mit wem möchtest du gerne sprechen? Wen möchtest du erreichen mit so einem Podcast?
Also es sind vor allen Dingen erstmal die Wohnungsgesellschaften.
Das
heißt, entweder sind es die Bestandshalter, das sind Wohnungsbaugenossenschaften, die einen Wohnungsbestand haben und sich überlegen müssen, wie sie ihren Bestand sanieren und wie sie ihre Wärmelösungen besser gestalten. Hier bieten wir wirklich viel Beratung und auch die Möglichkeit, es selber dann zu installieren und ihnen zu helfen, dort auch diesen Punkt PV Strom, Wärme zusammenzuführen, zu gucken, dass man alles unter einem Dach bekommt. Mhm. Oder diejenigen, die nach wie vor neu bauen, das heißt die Projektentwickler, die entweder ein Neubauquartier bauen mit Einfamilienhäusern, die sie am Ende verkaufen, oder die Mehrparteienhäuser, die typischen ab 50 Wohneinheiten und dann auch wiederum in Wohnungseigentümergemeinschaften überführen, also wo dann die Eigentumswohnungen verkauft werden, oder die sie vielleicht sogar im Bestand halten. Auch dafür planen, bauen und betreiben wir am Ende die Energieversorgung, zwar nicht nur die Wärme, sondern auch die PV auf dem Dach.
Okay, das heißt, ihr bleibt dann drin. Also ihr seid Betreiber.
Wir sind Betreiber.
Auf lange Frist.
Ja, genau. Wir sind die Betreiber. Das heißt, das ist immer die Win-Win-Situation in diesem Fall, weil wir dann in dem Moment wirklich den Fokus haben auf die Energiekonzepte und dort vor allen Dingen mit den Fachplanern des Kunden die optimale Lösung auch entwickeln können.
Und ist es schwer für dich, an diese ganzen Stakeholder ranzukommen? Oder, keine Ahnung, gehst du hier über die Straße oder weiß nicht, wo sitzt der GDW, der Verband für die Wohnungsgesellschaften hier?
Der sitzt natürlich auch hier,
die kennt man. Aber ja, sozusagen, genau. wie kommst du ins Gespräch mit denen? Wo triffst du die? Musst du die viel abholen, da wo sie stehen, oder sind die schon gut aufgestellt? Also so, vielleicht kannst du das ein bisschen.
Ja, also erstmal, wir kennen uns natürlich schon. Ja. Die Szene ist jetzt auch nicht riesig, aber es ist wie in allen Bereichen. Man trifft sich auf Konferenzen, man hat bilaterale Gespräche und guckt natürlich immer da, wo der Kunde steht, der Partner. Und ja, ich glaube, die Immobilienwirtschaft hat gerade große Nöte. Also sie hat sehr viel Sorge, wie es in der Zukunft weitergeht, dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind. Sie eben auch Verpflichtungen haben, ihren Bestand zu sanieren, dort hohe Kosten aufschlagen werden. Und viele suchen nach Lösungen. Das ist sehr, sehr gut. Und wir merken schon, dass der eine oder andere noch wartet oder wirklich auch noch gucken muss, wie es dann langfristig dann noch umgesetzt werden kann.
Verstanden. Und es ist ja dann immer eigentlich sozusagen die Endkunden, die Abnehmer von eurer Wärme, die sind ja dann quasi gebunden an euch, oder? Es ist ja dann irgendwie wie so eine Art Look, also bei leitungsgebundenen Infrastrukturen dann immer so, dass man irgendwie irgendeine Art von Monopolsituation dann hat, dass man, also keine Ahnung, wenn ich jetzt da nach an den Rand von Berlin in dieses Quartier ziehen würde, dann hätte ich ja keine Auswahl. Ich hätte dann nicht wenig, also ich könnte dann nicht noch mir selber überlegen, wie ich meine Wärmeversorgung mache. Ist das ein Thema, was du irgendwie, wo die Leute drüber nachdenken, also ist es ein Hemmnis oder so, oder ist das völlig klar? Also wir haben ja auch Wasserversorgung, ist ja irgendwie auch leitungsgebunden und Monopol. Ist das sozusagen der Mangel an, ich sag mal, Flexibilität, den man jetzt gewohnt ist bei, ich kann mir den Stromanbieter auswählen und wenn ich eine Wärmepumpe habe, dann kann ich ja auch jedes Jahr mit den genannten Vergleichsplattformen, die wir jetzt nicht nochmal nennen, auswählen. Ne? Also da habe ich irgendwie so als Endkunde gefühlt mehr Freiheit oder Freiheitsgrade in dem.
Das ist so, also es ist auch etwas, was sich erstmal nicht auflösen lässt, sobald sich der Projektentwickler entscheidet, dass die Energie, also die Wärmeversorgung von jemandem anderen installiert werden muss. Mhm. Also das heißt, es sind große Investitionen, die getätigt werden müssen und wir wissen, dass wir mit dieser Situation der vermeintlichen Monopolstellung, die man dann hat, auch sehr verantwortungsbewusst umgeht. Das heißt, am Anfang ist das Auswahlverfahren, das ja aber nicht dann von dem Endkunden gemacht wird, sondern eben von dem B2B-Partner. Also der ist sich dessen aber immer sehr bewusst. Das heißt, da guckt man natürlich genau, okay, was ist die beste Energielösung, was ist eben auch ein guter Preis. Und darauf entscheidet man und dann hat man eine bestimmte Vertragslaufzeit, das ist richtig. Und nach dieser Vertragslaufzeit kann dann zum Beispiel die Wohnungseigentümergemeinschaft oder der Besitzer des Mietshauses entscheiden, ob er weitermacht mit uns oder sich jemand anderes.
Was sind so typische Laufzeiten bei euch?
Also ganz typische Laufzeiten sind 10 Jahre.
Okay.
Wir denken, dass 10 Jahre viel zu wenig ist, weil man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, dass die gesamte Technik in diesen 10 Jahren abgeschrieben werden muss. Und das sind, also ich würde mal sagen, das ist genau, dass der Paradigmenwechsel in der erneuerbaren Wärme ist, dass die Anfangsinvestitionen viel, viel höher sind. Mhm. Also das heißt, die Technik selber, Erdwärmesonden, Wärmepumpe etc. kostet viel. Die Verbrauchskosten sind aber dafür geringer. Mhm. Ja, also das heißt, man hat ja, das ist, und das wird noch stärker so sein, wenn der Gaspreis wieder steigt. Strom hingegen mit einer gut funktionierenden Wärmepumpe wird wieder geringer. Mhm. Heißt aber, dass je länger die Vertragslaufzeit ist, desto mehr kann man diese Anfangsinvestition natürlich auch verteilen. Mhm. Und desto besser ist es dann in dem Moment jedenfalls preislich für den Kunden. Mhm. Und daher haben wir jetzt auch viele Projektentwickler, die auf 15 oder sogar 20 Jahre gehen.
Mhm. Ich meine, also wir haben ja sowas wie Konzessionen im Bereich Strom- und Gasnetze auch. In Deutschland, also sind ja auch natürliche Monopole, die, glaube ich, auf 20 Jahre, 15 oder 20 Jahre Frist gewährt werden. Weiß ich nicht genau.
Ja.
Aber dann würde ich jetzt mal vermuten, bei so einem ähnlichen Infrastrukturprojekt sollte es auch so lang sein. Andererseits drängt sich mir die Frage auf, muss wirklich komplett abgeschrieben sein oder könnte man nicht theoretisch auch sagen, wir machen eine 10 Jahre Vertragslaufzeit und dann muss derjenige, der dann übernimmt, falls es einen Wechsel gibt des Betreibers, irgendwie die Assets rauskaufen zu einem fairen Preis, die auch nicht voll abgeschrieben sind. Also weißt du, was
richtig,
ich meine?
Richtig, auch diese Lösung bieten wir an sogar, okay, dass man sagt, okay, da ist ein Teil, der muss dann eben abgegolten werden und der ist fest. Gleichwohl ist es aber auch so, dass es das ist ein Punkt, über den man sehr verantwortungsbewusst einfach sprechen muss, weil das ja auch ein Risiko ist für eine Wohnungseigentümergemeinschaft oder für dann den. Also das heißt, wenn dann großer Bereich dann noch offen ist, dann ist es erstmal so, dass nicht der, dann ist er, ne, und man nicht weitermachen will, dann ist erstmal dann der Kunde, also der Vertragspartner dafür verantwortlich, dass das übernommen wird. Und also von daher, gerade wenn es um Wohnungseigentümergemeinschaften geht, das sind ja am Ende Zusammenschlüsse von Privatpersonen, sehen wir da, dass wir wirklich versuchen, alles zu tun, um dieser Gruppe, die sich eben nicht immer super gut auskennt mit allen wirtschaftlichen Aspekten, maximal gut geschützt ist. Also das heißt, uns ist diese Stellung sehr bewusst und wir gehen eben sehr verantwortungsvoll mit dieser Stellung um.
Super. Ja, und also nochmal zu dieser Frage, die ich angerissen hatte vorhin, dass die Leute vielleicht Angst haben vor weniger Freiheit. Muss ja fairerweise sagen, fast alle Wärmelösungen haben immer irgendeine Art von großer Invest am Anfang und lange Bindung, oder? Ist sozusagen, der Vergleich ist nicht so sehr, ob ich jetzt den Stromanbieter wechseln kann oder nicht auf den genannten Vergleichsplattformen, sondern egal für welche Technologie ich mich entscheide, binde ich mich erstmal an diese Technologie. In dem Fall von einer Wärmequartierslösung, die ihr zum Beispiel ihr anbietet, binde ich mich halt an diese Technologielösung. Auch, aber das tue ich ja auch, also sozusagen, wenn ich eine Wärmepumpe kaufe, binde ich mich ja auch an die Wärmepumpe für 15 oder 20 Jahre. Also der Vergleich ist ja immer fair, oder?
Total. Also letztendlich ist es, also einmal da, das vergisst man ja oft, wenn man sich selber eine Wärmepumpe kauft. Dann muss die ja auch, man sagt, sie muss sich rentieren im Vergleich zu einer anderen Lösung, die ich hätte wählen können. Da muss ich die Wärmepumpe als Privatperson ja auch quasi abschreiben, wenn man so möchte. Und hat eben ähnliche Kosten. Das heißt, auch da, wenn man sich letztes Jahr eine Wärmepumpe gekauft hat und jetzt sagt, oh nee, ich möchte doch lieber was anderes, dann hat man diese Wärmepumpe aber und hat sie schon bezahlt und würde auch nicht sofort sagen, oh ja, dann schmeiße ich sie jetzt wieder raus.
Sondern
weiß man, okay, nee, ich habe hier...
Ich baue sie jetzt ab.
Verkauf sie oder stell sie an den Rand. Das würde man eben auch nicht tun.
Ja.
Und was eben ganz wichtig ist bei den erneuerbaren Lösungen, das ist ja ein Aspekt der Wärme, die auch in der Vermarktung der Wohnungen genutzt wird. Also es gibt viele, die dann vor allen Dingen auch diese Wohnung kaufen oder in diese Wohnung einziehen, weil sie einen erneuerbaren Aspekt hat. Das heißt, es gehört zur Entscheidung, zur positiven Entscheidung für eine Wohnung dazu.
Was für den Projektentwickler wichtig ist, damit der...
Genau, und das ist der Punkt,
warum eine Aufwertung der SSD er verkaufen will.
Genau, also von daher, und das ist ja genau der Punkt, den wir eben so wichtig finden auch, dass man sich mit der eigenen Energieversorgung auch identifizieren kann. Und dann ist das ja gar nicht mehr so, dass ich sage, okay, im nächsten Jahr will ich aber hier was ganz anderes, sondern dann gehört das für mich zum Teil der Wohnung dazu.
Mhm. Und so nur so zum Vergleich, also so ganz grob, wo kann man landen bei Wärme? Also wenn man jetzt eine Lösung, vielleicht die von da, das konkrete Projekt hier in Berlin, wo liegt man da so bei Kilowattstunde, Cent pro Kilowattstunde irgendwie? Habt ihr da irgendwie so einen groben Preis oder eine Range, in der ihr bei aktuellen Umweltbedingungen so ungefähr landen würdet?
Genau, also die Bezugsgröße ist im Wärmebereich immer oft Euro pro Quadratmeter pro Wohnung, Wohneinheit.
Okay, also das Euro heißt, pro Quadratmeter. Also ich mache ein Beispiel, ich würde gern, also vielleicht ein bisschen großspurig, ich würde gern in einer 100 Quadratmeter Wohnung jetzt
wohnen.
Genau,
das ist ein sehr gutes Beispiel.
Dann hätte ich in wie viel Euro pro, also für diese Wohnung müsste ich da ungefähr planen.
Genau, also es ist so, dass dass es bei vielen Projekten, die 100% erneuerbar sind in der Wärme, man Preise hatte ich schon eher bei die 2-Euro-Marke brutto. Das heißt, dass man dann 200 Euro im Monat aufbringt für die Wärmeversorgung.
Mhm. Okay.
So, das ist aber total projektspezifisch und hängt eben auch von Vertragslaufzeiten ab. Genau diese Punkte, die ich gerade genannt habe. Und auch davon, welche Quellen man nutzt, also das ist individuell, aber ich denke, dass diese 1,80, 2 Euro, das sind schon die Bereiche, die man nutzt. Und wenn man das vergleichen will mit einer Luftwasserwärmepumpe, die man selber kauft, dann muss man das, indem man die Investkosten nimmt, eben auch die Finanzierung, die man braucht, um diese Wärmepumpe zu kaufen, und die Verbrauchskosten.
Okay. Und geht ihr mit Absicht auf eher Gesamtkosten pro Wohnung oder Gesamtkosten pro Fläche in der Wohnung? Weil ihr natürlich auch in Wohnungen, und da wie gesagt, die höhere Energieeffizienzstandards haben, besser isoliert sind und deswegen insgesamt viel weniger Wärme auch brauchen. Also ist das sozusagen?
Ja, das gehört dazu, klar. Also das ist immer, das bedingt sich einander.
Ja.
Und bei der Wärme guckt man eben, es ist immer die sogenannte zweite Miete, die man sich da anguckt. Mhm. Und die ist eben immer auf den Quadratmeter gerechnet.
Mhm.
Und das hat dann natürlich am Ende auch was damit zu tun, wie viel Wärmeverbrauch habe ich in dem Haus, wie gut ist es gedämmt. Denn das spielt auch eine Rolle bei dem Wärmepreis, den ich habe. Das heißt, je mehr Wärme ich verbrauche, desto höher der Quadratmeterpreis.
Genau.
Ja. Je weniger Wärme ich verbrauche, desto geringer der Quadratmeterpreis.
Genau. Genau, weil ich, also zum Beispiel, wenn man jetzt also an die Martin-Lass-Folge denken, die sozusagen auch sagen, dass sie besonders geeignet sind für Bestand, wo man nicht, wo Isolation und Nachrüstung irgendwie teuer wäre, dass man, die sprechen eher in Cent pro Kilowattstunde, die sagen irgendwie, die kommen irgendwie auf 12 bis 14 Cent pro Kilowattstunde.
Mit was? Jetzt nochmal?
Wärme.
Mhm, mit welcher Technologie?
Also Biogas, die Wärmetechnologie ist Biogas hauptsächlich und dann ein lokales Wärmenetz in einem Quartier, in einem Dorf, wo sie dann auch natürlich neue isolierte Wärmeleitungen, Warmwasserleitungen da in den Boden bringen, gleichzeitig dann aber auch natürlich auch viel Netzausbau, Mittelspannung und so gleich mitmachen und sowas, aber also für Strom. Aber genau, die sprechen immer von, sie sind sehr kompetitiv gegenüber einem Invest, was, keine Ahnung, eine Wärmepumpe plus relativ viel Isolierung für ein Bestandshaus ausmachen würde. Aber
gut, ich glaube Biomasse, aber das sind dann bestimmt sehr, sehr spannende Debatten mit dem Martin Lasse. Wir finden, dass Biomasse immer dann sehr, sehr viel Sinn macht, wenn man eine Quelle hat.
Okay.
Also das heißt, gerade da in Gemeinden, jetzt sind wir wieder auf dem Dorf, die nah an einem Wald liegen, vielleicht sogar Waldeigentum haben, also Landbesitz und so, dann macht es total viel Sinn, diese Biomasse zu nutzen, und dann ist es auch eine sehr, sehr gute Quelle.
Mhm.
Sie macht aber nicht überall Sinn. Und gerade im urbanen Bereich, also in der Stadt oder außerhalb, ist es eher schwieriger mit dieser Wärmequelle zu arbeiten.
Weil wir keine Felder, keine Wälder drumherum haben, die wir dann dafür nutzen können als Bezug.
Richtig, weil wir natürlich immer einmal auch die Konkurrenz der Flächen haben und man natürlich auch immer wieder gewährleisten müssen, dass die Quelle, und das ist dann ja in dem Moment die Biomasse, auch eine nachhaltige ist. Das heißt, was wir nicht wollen, also es gibt ja große Fernwärmeanbieter, die meinen, dass sie jetzt große Biogasanlagen oder Biomasseanlagen an die Fernwärme nutzen. Da frage ich mich natürlich, okay, wo soll denn die ganze Biomasse? Ja, wollen sie das jetzt aus, keine Ahnung, aus dem Ausland importieren und dann am Ende über 20, 30 Jahre auch diese Ressource zu gewährleisten? Und das ist schwierig. Das heißt, das ist auch wieder ein individueller, projektspezifischer Aspekt und hat sehr, sehr viel mit der lokalen Quelle zu tun. Deswegen, man muss sich die Lokalitäten vor Ort angucken. Und
aber das würdet ihr auch mitdenken,
ja,
oder? Also sozusagen,
wenn
ihr guckt euch an, macht hier Biogas Sinn oder nicht?
Total. Also das heißt, du hattest mich ja gerade gefragt, wer noch mit uns spricht. Und das sind, einmal ist es die urbane Immobilienwirtschaft und der zweite Aspekt sind eben die Bürgermeister. Also wir haben sehr, sehr viele gerade aus unseren Aktivitäten unserer Biomasseanlagen, Hackschnitzelanlagen, die wir haben, die haben wir vor allen Dingen auch im Süden und dort haben wir noch viele, viele Bürgermeister, die mit uns sprechen und derzeit auch ausloten, wie wir eventuell noch weitere Lösungen schaffen und dort ist Biomasse immer ein Aspekt, den man sich mit anguckt, neben den anderen.
Cool. Das war gut, dass du es nochmal gesagt hast. Das war mir gar nicht so klar. Ich habe uns jetzt fast schon ein bisschen verquatscht. Wir sind schon gut in der Zeit. Gibt's irgendwas, worauf du dich oder ihr euch als Naturstrom besonders freut in den nächsten 12 oder 24 Monaten? Gibt's irgendwie größere Projekte oder Entwicklungen, die ihr jetzt schon voraussieht?
Also es gibt natürlich spannende Projekte, auf die ich mich gerade sehr freue, sie dann auch in den Betrieb zu bringen, also sie zu bauen. Da ist eins in Köln, wo wir gerade ein Abwasserwärmeprojekt haben und wo jetzt gerade auch der Bauprozess startet. Also das wird dann über den Sommer eine super spannende Zeit.
Kann man sich als interessierter Bürger oder Bürgermeister auch solche Projekte angucken?
Klar,
oder macht es Sinn, da hinzugehen?
Wenn jemand Lust hat, kann er sich melden.
Okay. Oder ist es unspannend, weil es einfach nur eine Baustelle?
Es gibt immer Tage, die sind dann sehr spannend, gerade wenn die große Technologie eingebaut wird. Und dann gibt es natürlich wieder ganz viele unspannende Tage, das ist klar. Aber es ist ganz typisches Baustellengebaren dann.
Ja.
So, das ist das eine, auf das wir uns freuen. Und auf das und wir haben natürlich noch einige Projekte, die jetzt gerade so ein bisschen im Werben sind, wo man sich anbahnt und guckt, hey, das könnte auch wieder sehr spannend sein. Mhm. Und das ist also... Und im Bereich Mieterstrom freue ich mich einfach darauf, jetzt in den nächsten 1-2 Jahren auch zu sehen, dass wir mit intelligenten Zählern und den grundzuständigen Messstellenbetreibern dort stärker vorankommen und dass wir hier vielleicht den nächsten Schritt gehen können im Marktbereich.
Mhm. Ja, schauen wir mal. Wäre auf jeden Fall irgendwie nötig, dass wir da ordentlich vorankommen.
Und das soll jetzt 2025 losgehen. Das wird sicherlich nicht bei allen Betreibern so sein. Das ist so, aber der eine oder andere wird schon bereit sein.
Cool.
Das weiß ich.
Gibt sonst irgendwas, die allumfassende Frage, gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, was du unseren Hörerinnen da draußen noch mitgeben möchtest?
Also, es ist die 100% erneuerbare Welt ist möglich. Wir sind da auf dem Weg. Es ist alles viel einfacher, als wir denken. Die Herausforderungen sind alle lösbar und wir sollten, egal was passiert, dieses Ziel nie aus den Augen verlieren.
Mhm. Cool. Wir sollten vielleicht auch mal, also wir machen bei Energiezone ja jetzt auch mehr und mehr so offline B2B Networking Events. Also, wo wir eine Podcast-Folge live aufnehmen vor Publikum und dann aber auch die Idee ist, dass das Publikum sich treffen kann und austauschen kann.
Mhm.
Vielleicht machen wir auch mal irgendwann eine zur Wärme. Ich sag dir dann auf jeden Fall Bescheid. Vielleicht macht es ja Sinn, irgendwie mit einem Martin Lass und dir und Leon oder mal gucken. Genau, in dem Sinne dann freue ich mich auf Neuigkeiten, was sich bis dahin getan hat. Und dann machen wir vielleicht nochmal ein Update oder so.
Sehr gerne.
Danke für die Einladung und alles Gute euch.
Danke an dich.
Ja, das war's mit der Folge Nummer 51 von Energiezone. Also ich bin jetzt auch nach diesen beiden Wärmefolgen wieder auf Stand. Also die beiden, meine ich, 51 von Energiezone und die 545 mit Martin Lass. dem Energielandwirt des Jahres, hat ja Alex beim Waterkant-Festival in Kiel aufgenommen. Und eben dieser hier mit Sarah Debor von Naturstrom. Meine Erkenntnisse sind im weitesten Sinne, also beide kümmern sich ja mit unterschiedlichen Ansätzen um dasselbe Thema, die nachhaltige Wärmeversorgung. Und Martin sagt, ja, als Geschäftsführer von ASL in Gettorf in Schleswig-Holstein, wir sollten die Entwicklung von Wärmenetzsystemen vor allem auch im Bestand fördern, oder wenn wir die fördern können, um erneuerbare energieautarke Quartiere zu etablieren, dann können wir die unter anderem auch mit flexibilisierten Biogasanlagen befeuern, und das hat einige Vorteile. Und Sarah sagt, sie kümmerten sich bei Naturstrom um Lösungen mit Fokus vor allem im Neubau, die entweder Biomasse als Energieträger haben können oder eben auch Wärmepumpen nutzen. Also, ich bin gespannt, wie sich das alles entwickeln wird, und auf jeden Fall richtig große Aufgaben, die wir da vor uns stehen haben, und tolle Märkte, die sich da auch entwickeln, wo Unternehmertum gefragt ist und natürlich auch immer Chancen entstehen. Ich hoffe ganz persönlich, wir können mit dem Podcast auch die eine oder andere junge Gründerin und den jungen Gründer motivieren, die Themen mit anzugehen und was zu starten. Für alle anderen, ich hoffe, ihr konntet auch natürlich einiges mitnehmen und viel lernen. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Kommentare, einfach nur einen netten Gruß schicken wollt, tut das bitte unter team@energiezone.org oder per DM auf LinkedIn. Da seht ihr auch die neuen Stellenausschreibungen von ONU Energy. Ansonsten, ja, macht's erstmal gut und bis zur nächsten Folge.